Liebe Gemeinde, ihr habt den Bibeltext nochmal vor euch, die Geschichte von Maria und Martha. Ich will auch mit etwas anderem jetzt beginnen, nämlich es gibt Filmzitate, die sind unvergessen. Manche sind einfach nur witzig und da manche von euch lachen und mit diesem Bild, was ihr davon seht, was anfangen könnt, dann haben zumindest einige schon mal diesen Film gesehen. Eckhart, tut es not, dass du hier so rumoxidierst, ist zum Beispiel eins aus diesen Filmzitaten. Jene Worte sagt der nette Herr, den ihr ganz rechts seht, das ist Meister Röhrig, und der taucht im Film Werner Beinhardt auf, 90er Jahre, ist ein bisschen her, ich gebe es zu. Und der Eckhart, der in der Mitte steht, und der Werner, die stehen da wieder auf dem Hof rum und arbeiten mal wieder nicht. Es gibt noch eine andere Geschichte, da kommt er auch wieder raus und sagt, tut es not, dass ihr mir hier die ganze Wasserleitung zerfräst. Also mein norddeutscher Akzent, ich versuche es einfach. Da sollte Eckhart, also der in der Mitte, einfach nur ein kleines Loch bohren und trifft die ganze Wasserleitung, überall spritzt es herum und wieder flippt der Meister Röhrig aus. To that note, das sagt er unzählige Male in diesem Film. Und das meint Folgendes immer, ist es wirklich nötig, dass ich dich bezahle in dem Fall und du deine Arbeit nie ordentlich machst? Und dann ist er meistens da, die hören sich das an, die beiden, und wenn der Meister weg ist, dann schmunzeln die noch und nehmen den nicht so ganz für scholl. To that note meint, was ist wirklich und unbedingt nötig? Und ich denke, es gibt genügend Menschen, die in etwa so ein schiefes Bild von Gott haben, wie die zwei Lehrlinge oder der Lehrling und der Angestellte von ihrem Chef. Ist durchaus vergleichbar. Gott als Chef wie Meister Röhrig. Wenn er schon mal kommt, hat er was zu meckern und sagt, was man alles falsch macht. Tut es not. Und wenn er aber weg ist, also irgendwie man in der Kirche ist oder irgendwie zu tun hat, macht man so sein Ding. Nehmt ihn nicht wirklich ernst. Und ich denke, an dieser Stelle bringt uns die Begegnung, von der ich vorhin vorgelesen habe, nämlich von Maria und Martha, das sind zwei Schwestern, diese Begegnung mit Jesus korrigiert das etwas. Und es lohnt sich, darüber mehrere Gedanken zu verlieren. Und ich habe es heute mal genannt, zuhören tut es not, jetzt mal im Hochdeutschen. Glauben heißt zum ersten Jesus einladen, das zweite aufhören selber zu machen und zum dritten heißt Glauben ankommen. Jesus einladen, damit will ich anfangen. Ich komme nochmal auf Eckhart und Werner zurück, die ihren Chef nicht ganz ernst nehmen. Ich glaube wirklich, dass das so zwei Leute sind, so Durchschnittsmenschen unserer Gesellschaft. Die haben mit ihrem Chef schwer, die halten den so wirklich so für ein bisschen beschränkt. Und ansonsten macht man wirklich nur das Nötigste, wenn er da ist. Sie versuchen sich auf den Baustellen nicht zu überarbeiten, erleben da lustige Sachen. Ich empfehle, wenn ihr das nicht kennt, zumindest bei YouTube mal einzugeben, das Fußballspiel, das lohnt sich total. Ich finde es total witzig. Unsere Kultur in Westeuropa funktioniert nämlich so ähnlich mit Gott und Menschen. Ein guter Teil sagt, es gibt irgendeine höhere Macht oder Gott, aber der ist weit weg von uns und ich muss mich an ein paar Regeln halten im Leben, wenn er zuguckt und ansonsten macht so jeder sein Ding, solange ich niemanden auf die Füße trete. Das ist ungefähr das Glaubensdenken und moralische Ausrichtung eines westeuropäischen Menschen. Und am Ende wird es für die meisten gut. Das heißt, ich komme irgendwie im Himmel an, da weiß man nicht so viel drüber, aber es wird am Ende gut. Und manche sagen dann noch, aber man weiß es nicht genau, bin ich ja tot, interessiert es mich eh nicht. Das sind so die Hauptantworten von dem, wie man denkt, glaubt und lebt in Westeuropa. Wie gesagt, wir haben heute Predigt-Nachgespräch, ihr könnt mir dann am Ende gern auch widersprechen. Die Idee von Gott halten viele für nicht so bedeutsam. Das sagt man manchmal, ich bin nicht mit Gott aufgewachsen. Oder ich kann nicht glauben. Das sind häufiger so Sätze, die fallen. Bei Maria und Martha hilft uns das, etwas ganz Entscheidendes zu verstehen. Nämlich Glaube an Gott ist im tiefsten nicht das Richtige sagen oder tun. Sondern ist Begegnung. Das ist das, was bei Martha, Maria und Jesus passiert. Begegnung mit dem lebendigen Gott. Komm und sieh selbst. Anstatt, wie der Meister ankommt, tu dies, tu das, mach das richtig, dann bin ich zufrieden mit dir. Was macht Martha? Martha nimmt Jesus in ihr Haus auf. Sie ist die Gastgeberin und sagt, Jesus sei heute mein Gast und Jesus kommt. Und jetzt ist ja die Frage, wie man Gott heute begegnen kann, zu dem, was ich vor uns gesagt habe. Wie die meisten Menschen über Gott denken, der ist entweder weit weg oder den kann man nicht so ganz ernst nehmen. Ich mache so meine Sache. Und da ist mir dieses Armband eingefallen. Manche junge Menschen tragen das, dieses Armband, The Four von Campus für Christus. Die arbeiten damit. Es ist ja die Frage, wir müssen ja Menschen erklären können, wie geht denn das, wenn ich die Geschichte von Maria und Martha höre, kann man sagen, das ist ein paar tausend Jahre her, da kam Jesus, jetzt sieht man den nicht mehr. Wie geht es heute, Jesus einzuladen? Und dieses Armband mit den vier Symbolen bringt es auf einen Punkt, dass man einem Menschen erklären kann, wie geht es heute, dass ich Jesus einlade, wie Jesus heute bei mir wohnt. Das erste Symbol ist das Herz. Und das Herz steht für Liebe. Wir haben heute schon viel über Liebe gesungen und auch im ersten Korintherbrief gehört. Gott liebt mich. Er will das Beste für mein Leben. Dafür steht das Herz. Damit kann, glaube ich, jeder was anfangen. Gott ist gut, er will Gutes für mich. Das bricht aber schon mal auch das Bild vom Meister Röhrig, der kommt an und meckert dann nur rum. Nee, erstmal Gott liebt mich, er will das Beste für mich. Dann, und da wird es schon schwierig, gibt es das Divisionszeichen. Also für alle, die wieder bald Mathe haben, ne? so ein Rechenzeichen. Und das Divisionszeichen heißt ja, da ist was getrennt. Ich bin als Mensch erstmal grundsätzlich geliebt, aber getrennt von Gott. Ich mache eigentlich mein eigenes Ding. Ich mache das, was ich will, nicht was der Meister will. Der dritte Gedanke ist das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass Jesus starb für mich, dass diese Trennung überwunden wird, weil Gott ganz Liebe ist. Und er gibt sein ganzes Leben auf. Und das Letzte, was man ganz unten sieht, für die, die es ganz hinten nicht sehen, ist ein Fragezeichen. Und da steht dann die Frage an mich, weil der Mensch eine Freiheit hat. Liebe kann man nie zwingen. Die Frage an jeden Menschen steht, will ich diese Einladung der Liebe Gottes annehmen? Und das sind vier kurze Wahrheiten, die kann ich jedem Menschen erklären mit vier Symbolen, die kann sich jeder merken. Wie gesagt, wenn man so ein Armband dran hat, dann kann man das sozusagen, wenn man das heute nach der Predigt vergessen, dazu kann man jemandem ganz einfach das Evangelium erklären. Will ich mit Christus leben? Und dann kann man sagen, wenn ich da Ja sagen will, lade ich Jesus in mein Leben ein. Und so kommt er. So kommt er gern. Das ist das Wesentliche über Jesus kann heute Gast sein in unserem Leben. Geklärt. Und es braucht Christen, es braucht dich, die das anderen Leuten schmackhaft machen. Denn jeder, der selbst Christus in sein Leben aufgenommen hat, wird er zum Christusträger, Christophorus. Er trägt sozusagen Christus in sich und erzählt von ihm. Wir haben alle den Auftrag, davon zu erzählen, unseren Freunden, Nachbarn, für sie zu beten. Wir können erzählen, wie Jesus in unser Leben getreten ist. Das ist ja von jedem anders und auch spannend. Und wir selbst können einladen, komm und sieh selbst. Es geht nicht um das richtige Tun und Machen, sondern es geht darum, Jesus einzuladen. Und wenn wir dann mit Jesus leben, auch da ist die Geschichte von Maria und Martha heute wichtig, dann können wir von denen was lernen. Zum einen von der Martha, die ist sehr beschäftigt. Die muss was lernen, nämlich aufhören, Macher zu sein, und die Maria, von der können wir lernen, wie man bei Jesus ankommt. Und da will ich zu dem zweiten Gedanken kommen, zuhören tut Not. Das zweite ist, aufhören selber zu machen. Da sind wir bei der Martha. Martha ist ja diesen Schritt gegangen, sie hat Jesus eingeladen, jetzt kommt er, stell dir vor, Jesus sitzt bei dir im Wohnzimmertisch, der ist da. Er lebt bei ihr. Weil Glaube immer eine persönliche Begegnung mit Christus ist. Gott ist nicht fern. Und so wie aber auch Glaube wachsen muss und gleichzeitig auch verkümmern kann, braucht es etwas, dass wir Stück für Stück tiefer in die Beziehung zu Jesus investieren. Es gibt ja durchaus auch so im christlichen Kreis dann dieses, Hauptsache man ist getauft als Kind, da kommt Gott in mein Leben und das ist richtig. Und dann kommen wir zur Beerdigung wieder. Jetzt ein bisschen überzeichnet, ne? Und dann bleibt man tatsächlich als Christ in diesem Baby-Status. Man bleibt Baby sein ganzes Leben, obwohl man 80, 85 ist. Und im besten Fall, wenn man nicht vom Glauben abgefallen ist, sagt man dann, naja, Jesus ist schon noch wichtig. Hat es aber jahrzehntelang ignoriert. Glaubensanfänge sind wichtig, aber es braucht auch dieses Reifen. Dieses Reifen mit Jesus. Und Martha, die hat Jesus aufgenommen. Die ist die Frau des Hauses, die ist die Macherin. Aber die hat so ein bisschen den Hornbach-Slogan in sich drin immer noch, mach dein Ding. Ich meine, das war Hornbach. Die damit, und dann so dieses Yippie, Yippie, Yay danach, so, wo man dann Lust hat, in den Baumarkt zu gehen, zumindest als Mann, und dann zu sagen, jetzt mache ich es selber. Und merkt dann wahrscheinlich nach der Werbung, ah, es ist doch mühsamer, als die Werbung mir das lieb gemacht hat. Und die Martha ist so jemand, die ist Macherin, die bewirtet ihren Gast, die kommt zu Jesus, kommt an, darf es noch ein bisschen Tee sein, darf es noch ein bisschen Gebäck sein, geht sie weg und kommt, bringt das Nächste, dann wischt sie den Tisch schon wieder ab und sagt, jetzt noch ein Nachtisch. Die ist also voll in diesem Machen drin. Noch ein Schnittchen, vielleicht doch ein Schnitzel, könnte ich auftauen, gleich klopfen und dann steht sie eine halbe Stunde in der Küche, bis sie endlich wieder bei Jesus ist. Vegan hätte ich auch, müsste ich aber auftauen, muss man ja heutzutage für alles vorbereitet sein. Das heißt, die Martha hat richtig viel zu tun. Und ich glaube, es werden auch Leute hier sitzen, die es mit dem Glauben ganz ernst meinen und die sagen, Glaube, da weiß ich, da muss ich auch was machen, da will ich mich engagieren, das ist ja richtig, bist im Posaunenchor, im Kirchenvorstand, dann ich will ja auch in der Gesellschaft was machen, ich bin im Sportverein, im Faschingsclub. Und es ist gut, sich zu engagieren und sich einzubringen. In Gemeinde, in Verein, das brauchen wir. Aber Martha, die hat so etwas in sich drin, das ist ganz geschäftlich. Ihr seht, die Uhr, die nervt oben förmlich, das geht immer, immer weiter. Das ist immer was am Rattern und zu tun, das dreht sich und dreht sich. Was macht die denn? Die Martha ist so dreist, sie fängt in dieser Begegnung dann an, weil sie sich aufregt, Jesus Ansagen zu machen. Sie hat also Gott bei sich im Wohnzimmer sitzen und sagt ihm, die ganze Sache mit dem Besuch hier läuft nicht so, wie ich das gern hätte. Ich will eigentlich, dass das anders läuft. Hier sitzt meine kleine Schwester rum. Ihr kennt vielleicht, wenn ihr Geschwister habt, die machen nicht immer das, was man so gern will. Und die sitzt einfach da und ich bediene hier, ich bringe eine Mahlzeit nach der anderen rein, ich putze hier. Und dann fängt sie an, Jesus, sie versucht es zumindest zu manipulieren. Nämlich, sie sagt, sag doch mal meiner Schwester, dass sie mitmachen soll. Sie macht nicht das Richtige. Das heißt, Martha ist nicht nur geschäftig und ist in ihren Sachen drin, sondern sie ist so noch davon der Überzeugung, dass die anderen das genauso machen sollen, wie sie das macht. Immer im Tun. Und das hat eine Konsequenz. Es entsteht in ihr eine Unruhe, sie ist getrieben die ganze Zeit und Sorgen. Sie macht sich die ganze Zeit Sorgen. Sie ist drin, ich mache mein Ding. Martha ist also noch ganz bei sich. Sie hat ihre Vorstellung, wie richtiger Glaube aussieht. Ich muss machen, ich muss schuften, ich muss leisten, ich muss effektiv sein. Und das sind Sätze, die aus einem Leistungsdruck herkommen. Und im Denken von effektiv sein, ich muss machen. Und Jesus legt es schonungslos offen, indem er sie auch zweimal anspricht. Martha, Martha, du machst dir so viele Mühen und Sorgen. Martha macht sich unnötige Arbeit, denn sie fragt dich mal, wird es überhaupt gebraucht, was ich mache? Also vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr Besuch habt, den ihr lange nicht gesehen habt, wo ihr froh seid, da ist mal jemand da. Da will ich doch nicht 2 Stunden in der Küche stehen und das 3-Gänge-Menü ist nett, aber ich bin doch zu dem Besuch da, um mit der Person zu reden, sie zu sehen, zu hören. Und viele Leute leben genauso Glauben. Für Jesus, da muss ich machen, da muss ich tun. Und dabei springt Martha in die Rolle Gottes hinein, denn sie braucht und will Kontrolle haben. Also sie hat so einen Kontrollmechanismus, ich habe die Dinge in der Hand und ich sage auch anderen, wie das sein soll. Und sie ist gar nicht bereit, auf das zu hören, was Gott sagt. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, sorgt euch um nichts. Der Vater im Himmel, der weiß, was ihr braucht. Er weiß es. Wenn du natürlich nur selber Sorgen machst und immer dafür dranbleibst, dass du um dich sorgst und dich um dich nur kümmerst, dann hast du nie den Blick, dass eigentlich der Vater von dir sorgt. Und Martha hat auch keine Zeit, Jesus, der ja da ist, zu fragen, was werden jetzt dran? Sie kann ihm nicht zuhören. Sie tut vieles, Martha, aber nichts richtig. Und Marthas Problem sind einfach die vielen Sachen. Ein Mann von der Presse, der war mal da bei uns im Vikariat, der war für verschiedene Presseagenturen tätig, der hat uns mal erzählt, wie das bei der Presse läuft. Also wie viel die in kurzer Zeit schreiben und wissen müssen. Und er hat uns das in einem Bild beschrieben. Der sagte, das Wissen eines Pressemenschen ist breit wie ein Ozean, also richtig groß in vielen Bereichen und tief wie eine Wasserpfütze. Und ist natürlich ein Problem. Der hat es auch durchaus auch kritisch gemeint. Und wenn du natürlich dein Leben genau lebst, so nach diesem, ich bin überall so ein bisschen dabei, ganz breit aufgestellt, aber dann hat weder dein Leben mit Menschentiefe noch dein Glauben, deine Beziehung zu Jesus. Ich brauche halt nicht 20 Freunde, sondern es reicht ein oder zwei gute Freunde. Ich brauche mich nicht in 10 Vereinen zu engagieren, wo ich dann so eine Karte ausklappen kann und sagt, da bin ich drin, sondern es reicht, bei der einen Sache dabei zu sein. Und daher braucht es das Nächste, das Ankommen. Das Dritte und Letzte, was tut Not, zuhören tut Not, das Ankommen. Maria sitzt zu den Füßen von Jesus. Sie sitzt einfach da. Das ist völlig unspektakulär. Und doch besonders, weil der Kontrast zur Martha so groß ist. Sie hört sitzen zu den Füßen von Jesus zu. Und der Platz zu den Füßen eines Meisters, eines Lehrmeisters, der ja Jesus ist, ist immer was Besonderes. Also zum Beispiel gibt es so eine Erwähnung von dem Paulus, der mal sagt, was er überall ist, dass er Hebräer ist und so weiter. Und sagt, er hat zu den Füßen von Gamaliel gesessen. Das ist sozusagen sein Lehrmeister gewesen. Und das heißt dann immer, das ist der beste Schüler, könnte auch sagen, der Lieblingsschüler, der sitzt, Schule können wir sagen, erste Reihe, ob das immer die Lieblingsschüler sind, das sind zumindest die Schüler, die verstanden haben, die Lehrer gucken über ihn drüber hinweg, die gucken erst, das Sichtfenster geht erst in Reihe 2 los. Wäre sehr klug vorn zu sitzen, Klammer zu. Auf jeden Fall sitzt Maria also in der ersten Reihe, sie ist die beste Schülerin, sie sitzt vor ihm. Und sie hat verstanden, das Entscheidende in meinem Leben kommt doch nicht aus dem, was ich tue, sondern aus dem, was ich höre und wer ich bin. Weil Maria ist ganz bei Jesus. Die macht nichts anderes. Sie ist ganz da. Und sie ist nicht in den Gedanken drin, was war denn jetzt alles vorher? Was war denn gestern? Was war denn alles in meinem alten Leben? Was habe ich alles falsch gemacht? Sie denkt aber auch nicht, was ist morgen alles noch dran? Was müsste da zu tun sein? Sondern sie ist im Jetzt. Sie ist da, weil Jesus da ist. Und sie versteht, entscheidend ist nicht das, was ich leiste, sondern das, was Jesus für mich getan hat und tut. Sein ganzer Auftrag ist mit einem Satz im Markus-Evangelium auf den Punkt gebracht, der Menschensohn ist nicht gekommen, sich bedienen zu lassen, sondern um selber zu dienen, dass er sein Leben gebe als Erlösung für alle Menschen, Markus 10, 45. Jesus dient zuerst mir. Und das macht er auch ganz praktisch. An dem Abend vor seinem Tod hält er ein großes Gespräch mit seinen Jüngern, er lehrt sie. Und dann kniet er sich plötzlich nieder vor seinen Jüngern und wäscht ihnen die Füße. Und die Jünger werden natürlich ab und sagen, das wollen wir nicht. Du bist doch der Meister. Also wir müssen dir doch dienen und machen und so weiter. Und sie wehren das ab. Das ist zutiefst menschlich. Wir wollen das gar nicht. Und Jesus sagt, wenn ihr das nicht zulasst, habt ihr keinen Teil an mir. Das heißt, ihr gehört nicht zu mir. Glaube heißt in erster Linie, dass Jesus uns dient, zu uns kommt. Natürlich muss der Petrus dann auch leiden und muss bekennen und geht dann los zu missionieren. Natürlich hat Glauben auch mit Tun und Aktivität zu tun. Aber das Erste ist immer wieder zurückzukommen. Er dient mir. Ich brauche ihn. Er reinigt mich. Er vergibt mir die Schuld. Ich sitze vor ihm und höre Jesus zu. In meiner persönlichen Routine, so 70 Tage vor Ostern, Fastenzeit und Passionszeit, da habe ich so eine Gruppe mit Männern, wo ich mich treffe. Da gibt es zum Abendgebet immer so 2 Sätze. Und die helfen mir ungemein für einen Rückblick auf diesen Tag. Da steht dort, mach dir bewusst, dass Jesus jetzt bei dir ist. Egal, was heute war und wie du dich gerade fühlst, er ist jetzt da. Und mir hilft es, wenn du ein Tag war, also manchmal sind Tage, da bist du so begeistert abends um 10 und kannst oft sehen, die 10 Sachen, die sind mir heute gelungen, alle To-Dos abgearbeitet. Und dann gibt es manchmal so Sachen, wo du denkst, also die eine habe ich heute halb hingekriegt, dann waren 5 Kinder krank. Wir haben nur 4. Nee, das soll ich wundern. Aber vielleicht habt ihr ja 5. Und dann ist wieder nichts geworden. Die Wohnung ist immer noch so schmutzig und du denkst, das war Mist. Und da ist so dieser Gedanke, Jesus ist jetzt da. Und jetzt hast du die Überlegung, setze ich mich jetzt dahin und höre ihm zu, was er zu sagen hat, mache ich mir bewusst, er ist alle Tage bei mir und kann ich jetzt dankbar das nehmen, was heute geworden und was auch nicht geworden ist. Wie genial einfach ist das? Glaube kommt aus dem Hören, sagt der Römerbrief. Glaube, der auf Gott und sein Wort vertraut, wird zu seiner Zeit Frucht bringen, Psalm 1. Jemanden zuhören kann ich aber nur, wenn ich alles andere sein lasse. Denkt an eure Freunde und Partner. Wenn ihr nebenbei hier dieses Handy in der Hand habt und dann da noch was guckt, dann erzählt ihr der was oder du hast dein Buch noch oder deine Zeitung, dann kannst du nicht richtig zuhören. Das heißt, es braucht auch dieses Loslassen. Deswegen braucht Glaube neben Gottes Wort hören, bedient werden, die Stille auszuhalten. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin, im Psalm 46. Dass wir Gott erkennen, dass wir Jesus erkennen, braucht Stille und Ruhe. Dass ich aufhöre, alles zu machen. Und wer das mal versucht hat, sich mal 10 Minuten ruhig hinzusetzen, alles auszuschalten, der merkt, es braucht viel Übung. In unserer Kultur vor allen Dingen. Es braucht erstmal eine Stille außen, Radio aus, Fernseher aus, Handy auf Flugmodus, alle Menschen irgendwie in den anderen Raum, sodass man so seine äußere Ruhe erstmal hat. Und dann merkt man erstmal, wie laut ist es denn in mir drin. Was kommen mir denn jetzt alles so für Gedanken? Und das da hineinzuwachsen, diese Zeit zu den Füßen von Jesus auch zu genießen. Stille Zeit, nicht etwas zu sagen, das muss ein Christ auch machen. Das wäre wie so das, die 10. To-Do-Liste, die dran ist. Sondern zu sagen, ich setze mich hier hin. Ich schalte alles andere auf. Ich will ganz zum Schluss kommen und aus einem Buch zitieren. Es gibt von C.S. Lewis, den habe ich schon oft zitiert, falls du gute Sachen lesen willst, bei C.S. Lewis ist egal, was du liest. Der hat ein Buch geschrieben, Dienstanweisung an einen Unterteufel. Da hat er einen Brief, 31 Briefe geschrieben, da schreibt ein Oberteufel an einen Unterteufel um Strategien, wie man Leute vom Glauben abhält. Da geht es meistens um einen Mann, der wird nie weiter benannt. Und da wird so beschrieben, wie dieser Oberteufel ihm Ratschläge gibt, wie hält man denn jemanden vom Glauben fern? Und selbst wenn man dann zur Kirche geht, was macht man denn mit dem so alles, dass er eben nicht im Glauben bleibt, schon gar nicht im Glauben wächst. Dieser Oberteufel heißt Wormwood und er schreibt bei einer Strategie, bei einem Brief folgendes. Musik und Stille, wie hasse ich beides. Wie dankbar sollten wir dafür sein, dass seit der Zeit, da unser Vater die Hölle betrat, also er spricht hier vom Teufel, das liegt zwar weiter zurück, als die Menschen es in Lichtjahren zählen können, nicht einen Quadratzentimeter des Höllenraumes, noch eine Minute der Höllenzeit diesen beiden abscheulichen Kräften ausgeliefert worden ist, sondern alles von Lärm erfüllt ist. Lärm, die große Dynamik. Wir werden am Ende das ganze Weltall zu einem einzigen Lärm machen. Wir sind, was die Erde betrifft, in dieser Hinsicht bereits ein gutes Stück vorwärts gekommen. Die Melodien und auch die Stille des Himmels werden am Ende niedergeschrieben. Das heißt, Musik, aber auch Stille sind Zeichen des Himmels in diesem Gespräch. Lärm ist Hölle, deswegen sprechen wir auch von Höllenlärm. Ich denke, da kommt dieses Wort durchaus her. Und es braucht dieses Maria-Leben, dieses Ankommen bei Jesus, dieses Ganzsein mit meinen ganzen Fehlern, wo wir nicht perfekt sind, mit all dem, was nicht gelingt. Und wir dürfen jeden Tag hören, das ist ein Vorrecht als Christ, der Vater liebt mich. Er schaut nicht auf meine Fehler. Er schaut nicht darauf, was ich alles falsch gemacht habe. Deswegen die 3 Gedanken zu mitnehmen für deine Woche. Reduziere Lärm in deinem Leben. Am Mittwoch geht die Fastenzeit los. Aschermittwoch. Handy, Fernsehen, vielleicht sind das so Dinge, wo du sagst, da lasse ich was weg. Und wenn man abends eine Stunde kein Fernsehen guckt, hat man ja eine Stunde mehr Zeit. Entweder geht man eine halbe Stunde eher schlafen, wäre noch eine halbe Stunde Zeit, um die Bibel mal abends in die Hand zu nehmen und zu lesen. Sich dienen lassen von Jesus, das brauchen wir unbedingt. auch in der Stille zu sagen, Herr, was hast du über mich zu sagen? So ein Bibelwort für dich auch anzuwenden, zu sagen, er liebt mich, er darf mir dienen. Ich darf meine Schuld sagen, er vergibt mir. Und das Dritte, die Maria ist ja auch eine Schülerin, auch zu lernen. Man kann zum Beispiel jede Woche einen Bibelvers lernen. Also den Spruch für die Woche, der jetzt immer bei den Abkündigungen gesagt wird, irgendein anderes Bibelwort, dass wir das mitnehmen. Dass man so einen Satz hat für die Woche und das so in uns bewegt und immer wieder zu Gott hinweist. Eins tut Not, nämlich zu Gott zu kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.